Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Andreas Tasche.
Vielen Dank, lieber Andreas Tasche, dass du heute Zeit für Mission hast. Wir sind viele hundert Kilometer getrennt. Wegen Corona sitzt du in Dresden und ich in Hamburg. Das soll uns aber nicht abhalten, darüber zu sprechen, was uns beide gerade bewegt, aber dich besonders. Was hast du dir denn für ein Getränk mitgebracht?
Ja, ich habe wie immer einen Kaffee hier stehen.
Andreas, vor fast 300 Jahren im nächsten Jahr wird sich das zum 300. Mal jähren, wurde die Brüdergemeine, die auf Englisch Moravian Church oder auf Deutsch dann auch noch Mährische Brüder und vielleicht auch Schwestern heißt, gegründet, von einer Person, die im Jahre 1700 geboren ist und 1760 starb. Wir sprechen von dem berühmten Reichsgraf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Er war ja eine faszinierende Persönlichkeit. Heutzutage würde man sagen, er war ein Promi, über den, wenn er heute leben würde, in der Klatschpresse geschrieben würde. Wir wollen über den Mann reden, der ja von Beruf Jurist und Pfarrer war. Du hast dich ganz intensiv mit seinem Leben, mit seinen Reisen, mit seinen Gedanken beschäftigt. Hat denn jemand, der vor knapp 240 Jahren gestorben ist, uns heute überhaupt noch was zu sagen?
Ja, er war für seine Zeit unglaublich weit im Denken, weil wir ja heute, wie man so sagt, im Zeitalter der Globalisierung leben, hätte er uns sehr viel zu sagen, denn eine seiner Hauptbotschaften war, Leute, habt einen weiten Horizont.
Wenn wir uns mit dem Privatmann Zinzendorf beschäftigen wollen, dann kommt ja gleich mal die Frage auf, wie hielt er es denn mit den Frauen? Er war ja verheiratet mit Erdmute Dorothea Gräfin von Reuß-Ebersdorf. Was für eine Art von Ehe haben die denn geführt?
Ja, er war viele Jahre mit Erdmute verheiratet, mit der er 12 Kinder zusammen hatte. Damals durchaus nichts Ungewöhnliches. Auch nicht ungewöhnlich, dass 8 dieser 12 Kinder sehr früh starben. 2 dieser größer gewordenen Kinder dann auch noch vor den Eltern starben und nur 2 von 12 Kindern die Eltern überhaupt überlebt haben. Ist dann verwitwet und hat dann in zweiter Ehe eine bürgerliche, eine Mährin geheiratet, eine Anna Nitschmann. Diese erste Frau war nicht seine erste und auch nicht seine große Liebe, aber eine Frau, mit der er sich gefunden hatte und man kann es durchaus auch umdrehen, die sie ihn gefunden hatte, die zusammen ein Leben führen wollten und die dieses ihr gemeinsames Leben auch in den Dienst Gottes stellen wollten. Sie hatten dafür einen ganz merkwürdigen Begriff. Sie wollten ganz bewusst eine Streiterehe führen. Nicht um sich ständig zu streiten, sondern das war so ein Terminus technicus. Sie wollten für den Heiland streiten. Modern kann man vielleicht dazu sagen, sie wollten ihr Privatleben dem Auftrag unterordnen, den sie von Gott sich gegeben glaubten. Und das haben sie dann auch in der Tat so gemacht. Beide haben unglaubliche Opfer gebracht. Jeder für sich ist unglaublich viel gereist. Sie waren dadurch, mag man kaum glauben, bei 12 Kindern auch immer wieder lange voneinander getrennt. Aber vielen Reisen hat ihn seine Frau auch begleitet.
Das war ja eigentlich ungewöhnlich, dass adlige Frauen sich am Beruf des Mannes beteiligen. Normalerweise saßen die ja schön brav zu Hause, haben Briefe geschrieben, haben vielleicht noch Philosophen empfangen, aber so richtig mitgearbeitet, das war ja was Besonderes.
Also das war in der Tat etwas Besonderes, das Verhältnis des Grafen Zinzendorf zu seiner Frau. Er war also einer, der das Potenzial der Frauen erkannt hatte, das intellektuelle Potenzial, wie dann auch das Potenzial der Frauen für die Seelsorge. Und das kam daher, dass er von einer großartigen Frau geprägt, erzogen wurde. Er ist nämlich schon nach wenigen Wochen halbwaise geworden. Sein Vater starb, hat nie eine Vaterbeziehung gehabt. Seine Mutter hat dann bald wieder neu geheiratet und es hat sich deswegen auch keine Beziehung zu seiner Mutter entwickelt, aber die Mutter übergab ihn, als sie wieder heiratete, der Großmutter, einer ganz, ganz großartigen Frau, für die ich durchaus auch schwärme, Henriette Katharina von Gersdorf hieß die. Sie gehörte also in ihrer Zeit zu den klügsten Frauen ihrer Zeit, eine ganz fromme Frau, aber Pietismus und Aufklärung waren damals ganz eng beieinander, zu einer gebildeten Frau, die sich mit den Geistesgrößen ihrer Zeit schrieb, die nicht besonders hübsch war, aber wenn sie den Mund aufmachte, wenn sie redete, wenn sie dichtete, dann war sie großartig. Sie hat für ihre Dichtkunst sogar Preise bekommen.
Da höre ich ja fast so ein bisschen, Zinzendorf war ein Feminist.
Das kann man durchaus so sagen. Ich glaube, wenn er heute leben würde, das ist ja jetzt großes Thema in den Talkshows, er würde heute gendern, würde das nicht machen, um zu provozieren, sondern würde sagen, das ist ein Mittel, um die so lange in den Hintergrund gerückten Frauen in den Vordergrund zu rücken, damit auch wirklich was deutlich zu machen, um denen entgegenzukommen, die sich ausgegrenzt fühlen. Und Frauen ausgrenzen, das war das Letzte, was er wollte.
Es gibt ja so eine Anekdote, dass er auf einer Reise, die er unternommen hat, eine ehemalige Sklavin getroffen hat. Erzähl uns doch mal von dieser Begegnung.
Ja, das war die erste der beiden Reisen des Grafen Zinzendorf über den Atlantik, die kürzere der beiden Reisen, die ihn gar nicht auf das amerikanische Festland, sondern nur auf die vorgelagerten Inseln führte, wo damals seit ganz kurzer Zeit die erste Niederlassung der Hannover Mission auf der Insel St. Thomas, damals dänische Kolonie. Auf dieser Kolonie gab es 80 niederländische Zuckerrohrplantagen, wo aus meist Westafrika importierte Sklaven von früh bis abends schuften mussten. Und gerade dort waren die Hannover hingegangen. Einer der ersten Missionare, der dort angekommen war, hatte sich in eine Sklavin verliebt. Shelley hieß sie mit Sklavennamen. Er machte es eben nicht so wie andere, die sich einfach andere Weiße dann eine schwarze Frau nahmen, sondern weil er sie liebte, heiratete er sie. Und das war das Schlimme, dass ein anderer Missionar dieses schwarz-weiße Ehepaar getraut hatte, kamen also die frisch Verheirateten ins Gefängnis. Und die Reise Zinzendorfs über den Atlantik hatte dann eben diese schöne Nebenfrucht, dass er die beiden aus dem Gefängnis wieder freibrachte mit seinem Einfluss als Reichsgrafen. Und als er sie also wieder begrüßen konnte, soll er ihr einen Handkuss gegeben haben, der Slavin Shelley, die ja damals aber schon Rebecca Freundlich, so der Name ihres Mannes, Rebecca Freundlich hieß. Zeigt ein bisschen, dass er Standesschranken zu überwinden vermochte, wie kaum ein anderer, dass er sich anders kleidete, bescheiden kleidete, ganz selten eine Perücke auf, holte die Perücke und das Puder und seinen feierlichen Rock wirklich nur dann hervor, wenn es unbedingt sein musste, um für die Brüdergemeine zu repräsentieren. Sonst zog er viel lieber seinen einer Handwerkerrock an und hatte seine natürliche Frisur.
Und so ist er dann ja auch bei den amerikanischen Ureinwohnern aufgetaucht. Er war einer der wenigen, die zu der Zeit nicht nur dorthin reisen konnten. Warum ist er denn überhaupt dorthin gefahren nach Nordamerika?
Ich sagte schon, er war ein hochgebildeter Mann. Alles Wissen seiner Zeit hatte er aufgesaugt, schon im Schloss seiner schon erwähnten Großmutter, dann auch in einer der besten Schulen, die es gab, im Adelspädagogium von August Hermann Franke in Halle an der Saale. Aber er hatte sich die Neugier bewahrt. Er war also kein Mensch, der sagte, nun habe ich mir einiges Wissen angeeignet und das reicht. Wo es neues Wissen gab, dort horchte er auf. Ein ganzes Stück weit hat ihn natürlich die Neugier getrieben. Er las Zeitungen, die es damals gab, die ersten Berichte der Handlungsreisenden, der Forschungsreisenden und von den Indianern, für die heute auch manche noch schwärmen, für die schwärmte er auch, aber er wollte sie eben persönlich kennenlernen. Er wollte auch Experte für die neue Welt sein und deswegen, wenn man für etwas Experte sein will, dann darf man nicht nur vom Hörensagen darüber reden, dann muss man sich selber einen Eindruck verschaffen. Also das war der Grund eins. Er wollte die damals schon ganz kurz bestehende Mission der Brüdergemeine in Nordamerika kennenlernen. Und das andere, das war noch etwas sehr Spezielles. Die Hannover waren ja sehr früh in Nordamerika, aber nicht die ersten. Es gab also gerade auch aus Deutschland schon fast 100 Jahre Menschen, die sich dort angesiedelt hatten, um eine neue Zukunft zu beginnen, um bessere wirtschaftliche Chancen als im alten Europa zu haben. Und diese europäischen Siedler, überwiegend Deutsche in Pennsylvanien, wo er sich aufhielt, eine britische Kolonie, aber mit ganz vielen Deutschen, die hatten natürlich ihre jeweilige religiöse Prägung aus der Heimat mitgebracht. Die hatten noch keine ganz festen kirchlichen Strukturen, aber da gab es eben auch schon quasi ein Spiegelbild der konfessionellen Spaltung, die in Europa existent war. Er litt sehr unter der Spaltung. Er war ein großer Ökumeniker und er litt sehr unter der Spaltung der Christenheit in Europa und wollte unbedingt verhindern, dass sich also die Geschichte wiederholt, wollte eigentlich in diesen amerikanischen Kolonien eine vereinigte Kirche Jesu Christi in Amerika schaffen und mit seinem Einfluss, mit seiner Autorität als Reichsgraf erschaffte es also die verschiedenen Kirchenvertreter da in Nordamerika zu, ich glaube es waren 12 Synoden, Kirchenkonferenzen zusammenzubringen, wo jeder erstmal seine Meinung äußern konnte. Über ein halbes Jahr fanden die statt, 1742, und sie versprachen ihm auch, ja, wir wollen künftig nicht mehr so gegeneinander hetzen, wir wollen miteinander arbeiten. Freute sich Zinzendorf, allerdings wissen wir, wie die Geschichte gelaufen ist, als der Reichsgraf mit seinen vielen klugen Worten weg war. Hat doch leider wieder jeder nach seinem Stiefel gepredigt, und Amerika ist heute mehr konfessionell zersplittert als viele anderen Länder. Aber der Ansatz war etwas Großartiges. Wir wollen als Christen, wir müssen als Christen zusammenarbeiten. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Leib Christi, als den sich ja die Kirche versteht, gespalten ist.
Ich verstehe, dass die Brüdergemeine in ihren Anfängen in Europa versucht hat, mit allen anderen Konfessionen zusammenzuarbeiten. Warum wollten die denn nicht einfach eine eigene Kirche machen, so wie die lutherischen oder wie alle anderen Konfessionen, die dann ja auch in der Zeit entstanden sind? Weshalb war Zinzendorf und die ersten Brüder und Schwestern so auf die Zusammenarbeit der christlichen Gemeinden angelegt?
Also da war er ein Kind des Pietismus. Er ist ja von seiner Großmutter pietistisch erzogen worden und dann natürlich auch im Geist des Pietismus in Halle, in den frankischen Stiftungen. Und die Pietisten waren eigentlich die ersten in Europa und auch ganz stark in Deutschland, die dieses Landeskirchenwesen hinterfragten. Dass man also nur bis zur Landesgrenze und damit auch der Landeskirchengrenze dachte und sagt, das ist ja ein bisschen was anders als das, was die Christenheit von Jesus gewollt schon mal war. Und da gab es ja verschiedene Ansätze im Pietismus. Manche haben einfach nur Netzwerke geschaffen über landeskirchliche Grenzen hinaus. Selbst das damals nicht so einfach, sich einfach so mit Leuten außerhalb zu befreunden. Die radikalen Pietisten, die gingen noch einen Schritt weiter. Die sagten dann, also Kirche ist nicht das, was sich im Gebiet eines Landesfürsten mehr oder weniger zufällig zusammenfindet, sondern Kirche sind die Erweckten in allen Landeskirchen, also über diese Grenze hinweg, und sie sammelten dann erweckliche Kreise, manchmal sehr kuriose Kreise. Zinzendorf fand aber dann eigentlich so einen dritten Weg. Er wollte mit der Gründung der Brüdergemeine gar keine neue Kirche zu den vielen anderen gründen. Dass es dann so gekommen ist, war eigentlich gegen seinen Willen, geschah ganz wesentlich in der Zeit seiner zweiten Amerika-Reise. Er hat sich dann dem gebeugt und das dann auch irgendwie zu nutzen verstanden. Aber wenn er heute gelebt hätte, dann würde er ganz sicher keine Kirche gegründet haben, sondern, ich sag's mal ein bisschen salopp, einen Verein zur Verlebendigung des Christentums in allen anderen Landes- und Freikirchen. Die wollte er sammeln und die wollte er unterstützen. Bleibt in eurer Kirche, tut in eurer Kirche das, was Jesus Christus gewollt hat, und lasst euch nicht spalten, arbeitet zusammen. Er sah also auch die Brüdergemeine, die sich dann als Kirche etablierte, winzig kleine Kirche, nicht als die wahre, endzeitliche, besonders großartige Kirche, sondern sah sie ein bisschen was wie Sauerteig, der in den anderen Kirchen wirken sollte. Und ein Stück weit ist sie das ja auch geblieben, hat mich nicht es darauf angelegt, groß und stark und eine Konkurrenz zu anderen Kirchen zu werden, sondern mit den anderen Kirchen zusammen und in den anderen Kirchen und vor allen Dingen auch für die anderen zu arbeiten. Das tut sie auch heute noch. Deswegen ist sie klein geblieben, aber Kleinheit ist für Zinzendorf nichts Negatives. Er hat nicht gesagt, small is beautiful, aber er wusste die Chancen des überschaubaren Kleinen zu nutzen, und so eine kleine Speerspitze, die ein bisschen provozierte, die sah er in der Brüdergemeinde wohl gern.
Das heißt, er war nicht damit zufrieden, dass eine Gemeinde oder eine Kirche selbstgenügsam sich freut, Christinnen und Christen zu sein und das zu feiern. Würde er mit uns heute schimpfen oder würde er sie zusammensetzen und ihnen ernsthaft ins Gebissen reden?
Also ich glaube schon, er würde lospoltern, das konnte er, aber er hat sich dann manchmal ganz von allein wieder eingekriegt. Ich glaube, er würde sehr leiden an der Mutlosigkeit unserer Kirchen heute. Er war ein sehr experimentierfreudiger, wagnisfreudiger Mensch, der dabei ganz sicher, das will ich hier unterstreichen, auch Fehler gemacht hatte, aber der die Größe besaß, Fehler auch einzugestehen, es dann ganz anders zu machen, einen zweiten, notfalls auch einen dritten Versuch zu starten. Modern gesagt hat er die Brüdergemeine zu seinen Lebzeiten zu einer Kirche gemacht mit einer guten Fehlerkultur. Das, was heute in den Kirchen und auch in der deutschen und vielleicht gerade in der deutschen Gesellschaft fehlt, dass man viel zu vorsichtig ist und ein Scheitern möglichst ausschließen will. Ja, er hatte viele neue Ideen. Er konnte Leute geistern, inspirieren, mitnehmen. Er war kein Bürokrat, sondern ein Macher, ist vorangegangen, aber er konnte Leute auch mitnehmen. Das, denke ich, fehlt unseren Kirchen heute. Das hätte er ihnen gesagt. Wagt einfach mal ein bisschen was. Ihr habt das Beste, was ihr haben könnt, einen großartigen Heiland, der euch liebt und der, wenn ihr einen Fehler macht, auch die Fehler verzeiht, die Sünden vergibt. Das soll Kirche mutig machen. Kirche war für ihn niemals Selbstzweck, sondern Kirche war ein ganz moderner Gedanke, ein dienender Gedanke und eine Kirche ohne Mission, was uns heute so selbstverständlich von den Lippen geht. Eine Kirche ohne Mission ist keine Kirche. Das hat er genau so schon gesagt.
Nun hat der Graf, was ja in der Zeit gar nicht so unüblich war, sich ganz schön viele Schulden aufgehalst. Normalerweise, wenn ein Adliger in der Zeit Schulden gemacht hat, dann hat er seine Leute noch mehr ausgepresst, dann hat er einen Raubzug begangen oder einen Krieg vom Zaun gebrochen, um sich dann da zu bereichern. Hat er ja alles nicht gemacht, der gute Reichsgraf Zinzendorf. Ich weiß, dass du ein Mensch bist, der Schulden wirklich nicht mag. Wie findest du denn diesen Charakterzug an ihm?
Man muss sagen, er hatte als wirtschaftliche Basis ja eigentlich nur seine zwei, später dann drei Güter in Bertelsdorf. Herrnhut wurde gegründet auf dem Grund und Boden eines dieser drei Güter. Das waren keine großen Güter mit großen Erträgen. Außerdem kam noch hinzu, dass er auf die körperliche Arbeit von Leibeigenen mindestens für den Bereich Herrnhut verzichtete. Er hat also die Einwohner von Herrnhut, eines Teils seiner Güter, auf alle Zeiten 1727 von der Leibeigenschaft entbunden. Ehrlicherweise muss man sagen, die in den anderen Bereichen seiner Güter lebten, die mussten weiter für ihn arbeiten. Also er hatte eine relativ schmale wirtschaftliche Basis und die Gemeinde, mit der er Kirche bauen wollte, die Brüdergemeine Herrnhut, die bestand ja zu einem Teil aus Flüchtlingen, die nicht viel hatten und die es auch sehr schwer hatten am Anfang und hatte dann Freunde. Als er aus Sachsen vertrieben wurde, 12 Jahre, durfte er sächsisches Territorium nicht betreten, weil er also zu nonkonformistisch war, sich zu sehr auch mit dem sächsischen Hof, mit der sächsischen Landeskirche angelegt hatte. Da hatte er dann in verschiedenen Teilen Europas Freunde, die ja begeistert von ihm waren. Man hat fast den Eindruck, ihm das Geld auch aufgedrängt haben. Die haben in ihm ein Potenzial gesehen, Geld anzulegen und Geld zu vermehren mit seiner Arbeit in Übersee. So ist er zu hohen Schulden gekommen. Das haben ihm seine Mitarbeiter immer gesagt, so geht's nicht. Und das hat ihm vor allen Dingen seine Frau gesagt. Seine Frau hat ganz schön unter seiner mangelnden wirtschaftlichen, finanziellen Kompetenz gelitten. Die Frau war diejenige, die das gut geführt hatte. Ich glaube, das muss man kritisch am Grafen sehen. Und vielleicht ist auch manches deswegen nicht glücklich gelaufen. Er hat sehr viel gelost. Ein Gedanke, der uns heute völlig fremd ist. Wo sollen wir hingehen? Welches Wagnis sollen wir eingehen? 3 losen meistens ja, nein oder später nochmal losen. Sicher kommt es vor, dass ein Christ auch nach bestem Abwägens von Sachverhalten nicht weiß, wie er handeln soll. Gut, aber ein bisschen war es vielleicht auch Feigheit und Flucht. Soll der Heiland entscheiden, will ich nicht entscheiden.
Gibt es etwas an dem Grafen von Zinzendorf, wo du sagst, das finde ich am besten? Deswegen fasziniert mich diese Persönlichkeit am meisten.
Ich habe einiges schon angedeutet. Seine Lernbereitschaft, seine Neugier. Am allerwenigsten konnte er die Leute leiden, die gesagt haben, ich habe es gepackt und bin zu dieser Erkenntnis gekommen und Punkt. Er wusste, dass Geschichte in Bewegung ist, nach vorne offen ist und deswegen hat er sich auch immer wieder dem Neuen gestellt. Er ist nicht alleine geblieben, er hat gewusst, Gemeinde Gottes braucht immer Teams von Menschen, von Männern und Frauen. Er konnte eben für seine Ideen werben, Leute mitnehmen, Leute begeistern. Eines war noch ganz wichtig für den Grafen, er hat sich für Vielfalt ausgesprochen. Das ist ja heute ein ganz aktuelles Thema, hängt ja mit seiner Bereitschaft für Globalisierung zusammen. So ein Spruch, der heute in der Brüdergemeinde oft gesagt wird in Englisch, let's make unity, not uniformity. Er wollte die Einheit der Kinder Gottes, aber er wollte die Vielfalt nutzen, die da drin steckt. Es war für ihn überhaupt nichts Schlechtes, dass Menschen sehr verschieden sind und auch Kirchen sehr verschieden sind. Erst im Konzert des Vielen sah er also wirklich das vollendet, was Gott wollte. Seine ganz, ganz positive Wertung der Vielfalt, das war auch etwas Großartiges und etwas für damalige Zeit Modernes und etwas, was ja auch in unserer heutigen Zeit, wo Menschen ängstlich sind, Neues an sich heranzulassen, wo sie gerne bei sich bleiben, ja, wo er uns sehr viel zu sagen hätte.
Andreas, ich danke dir, dass du dir Zeit für Mission genommen hast, dass du dargestellt hast, dass er eine Person ist, die zwar seit fast 300 Jahren tot, aber heutzutage uns immer noch was Wichtiges sagen kann. Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.